Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast der Jan. Guten Morgen, Jan.
Guten Morgen.
Du bist Jan, aber du warst noch nicht da, deswegen stell dich doch am besten selber kurz vor, wer du bist und was du machst.
Ja, mein Name ist Jan Theisen. Ich bin der Creative Director bei King Art Games. Mhm. Ich bin einer der beiden Gründer und kümmere mich bei uns so alles um alles, was irgendwie mit der Erstellung von den Spielen zu tun hat, also mit der Produktionsseite sozusagen. Und habe in der Funktion auch unser aktuelles Spiel Battlewords Chronos mitentwickelt.
Genau, das soll unter anderem auch unser, sozusagen wie das Hauptthema sein, weil jetzt gerade just vor ein paar Tagen habt ihr gelauncht. Wir hatten uns ja damals auch schon mal kurz überlegt, ob wir während der Kickstarter-Kampagne noch sprechen. Und dann haben wir gesagt, dann warten wir noch ein bisschen, bis das Spiel da ist. Jetzt war der große Tag da. Und witzigerweise das erste Kickstarter-Projekt bei mir, was jetzt auch wirklich fertig geworden ist. Ich warte ja immer noch auf das Tim Schäfer-Adventure. Ja, ja. Den habt ihr mal so eben schnell links überholt. Nicht ganz, das Shadowrun war noch ein Ticken schneller.
Das stimmt, ja. Shadowrun war auch das erste, was ich gebackt und gespielt habe. Oder nee, gebackt nicht, aber das erste, was ich gespielt habe. Ja.
Genau, sowas bei mir auch. Also ihr seid das erste, was ich gebackt habe und Shadowrun habe ich so als Muster noch gekriegt. Genau, Battleworld Chronos, da kommen wir gleich drauf. Sagt noch ein bisschen was zu der Firma. Also King Art Games, euch gibt's ja schon eine ganze Weile, aber korrigier mich, ist jetzt hier nicht so ein großes, bekanntes Studio, oder? Also ich meine, ihr seid schon noch relativ klein. Würdest du dich noch als Indie bezeichnen?
Ja, also wir sind, uns gibt's schon relativ lange. Wir sind jetzt seit 13 Jahren dabei. Mhm. Wir sind aber eher ein kleines Studio. Also wir sind jetzt so 20 Leute bei uns ungefähr. Und wir haben auch nicht unbedingt den Drive jetzt, ein großes Studio zu werden, sondern wir mögen eigentlich diese kleineren Projekte ganz gerne. Das ist eigentlich so das, was wir hauptsächlich machen und was uns auch irgendwie Spaß macht.
Euer bekanntestes Spiel war wahrscheinlich The Book of Unwritten Tales bisher, oder? Oder das, was man so vom Namen her sofort wahrscheinlich...
Ja, also zumindest was so diese Boxspiele angeht. Wir machen ja auch Browser-Games und solche Geschichten. Aber ich sag mal so, von den richtigen Spielen, die im Laden stehen, wahrscheinlich The Book of Unwritten Tales, ja. Mhm.
Erzähl mal so ein bisschen, wie so die Entwicklung war. Also mit was habt ihr angefangen? Was von Anfang an ein Spielestudio? Habt ihr viel Auftragsarbeit gemacht oder wie hat sich das so entwickelt?
Also ich habe King Art halt zusammen mit meinem Partner Marc gegründet und zwar vor 13 Jahren jetzt, also 2000. Und wir sind schon zusammen in die Schule gegangen und uns war halt irgendwie schon damals klar, jo, wir machen auf jeden Fall irgendwie eine Spielefirma auf. So ab der dritten Klasse, vierten Klasse, irgendwie sowas. Wir haben dann tatsächlich schon so als Kinder und Jugendliche angefangen, uns halt irgendwie mit Programmierung zu beschäftigen und irgendwie mit Spieleentwicklung zu beschäftigen. Und das war halt einfach immer unser Traum. Mhm. Und wir haben dann 2000 angefangen und weil man halt nicht einfach so, zumindest damals, nicht einfach so Spiele machen konnte, haben wir dann halt angefangen so mit Webdesign, Multimedia, CD-ROMs und solche Geschichten, was es damals noch alles gab. Ja. Und damit haben wir uns so Stück für Stück vorgearbeitet und haben dann halt angefangen, irgendwann kleine Flash-Spiele zu machen, bis dann eben die Spiele immer größer wurden. Und heute machen wir eigentlich nur noch Spiele. Hm.
Ja, ich hatte auch mal so einen kurzen Ausflug. Wir haben auch so Flash-Spiele gemacht für Kunden. Aber da ich der einzige Spieler bei uns in der Firma war, hat sich das immer nicht so weiterentwickelt. Wer weiß, sonst hätten wir jetzt vielleicht irgendwie zusammen ein Spiel entwickelt heutzutage. Genau. Wir sind dann auf diesem Multimedia-Pfad hängen geblieben damals, genau. Aber eben Flash war ja schon auch eine ziemliche gute Plattform zu seiner Zeit, gell? Ist ja heute völlig verpönt, außer für Browserspiele eigentlich noch. Aber damals war das eine richtig gute Umgebung, um schnell multimedial auch Inhalte bewegen zu können und mit Funktionalitäten zu belegen. Also so Sachen wie Machinarium zum Beispiel sind ja komplett in Flash entstanden.
Ja, und es war auch damals fast die einzige Möglichkeit, ist wirklich ich sag mal, mit überschaubaren Aufwand und vor allen Dingen auch so zu machen, dass möglichst viele Leute spielen konnten, weil damals eben irgendwelche anderen Plugins, geschweige denn HTML5 oder irgendwie so eine Geschichten, natürlich irgendwie noch nicht mal zum Horizont erschienen. Und wir haben deswegen die ersten Jahre auch fast nur Flash-Spiele gemacht. Wir haben irgendwie viel für RTL damals gemacht, so diese ganzen Community-Games, irgendwie Skispringen und Summer-Games und Winter-Games und Formel 1 und so diese ganzen Sachen.
Würdest du dir sagen, das war wichtig? Also so für eure jetzige Entwicklung, wenn du so zurückblickst, Lernt man mit solchen Werbespielchen trotzdem die Spieleentwicklung oder ist es eine ganz andere Hausnummer, dann sowas wie ein Adventure zu machen wie Unwritten Tales oder jetzt eben ein Strategiespiel wie Chronos?
Nee, gar nicht. Das ist schon auf jeden Fall wertvoll, weil einfach dieses, ich sag mal, viele grundlegende Dinge einfach gleich sind. Ich sag mal so, diese ganzen Organisationsgeschichten, die ganzen Projektmanagement-Geschichten und auch so Game Design-Sachen. Ich meine, wie macht man ein Spiel spaßig? Wie kriegt man irgendwie Leute dazu wiederzukommen? Wie führt man die Leute gut ins Spiel ein und so weiter? Das sind Dinger, die sind von den größten Spielen bis zu den kleinsten Spielen nicht so unterschiedlich. Also diese Grundlagen, das ist sich schon recht ähnlich.
Ihr habt 2009, glaube ich, Unwritten Tales gemacht, gell?
Ja.
Wie kam es? Also
2009 war es veröffentlicht.
Ja, genau. Es hat ja recht gute Kritiken bekommen, war jetzt aber, wie hat sich das verkauft? Weil es gibt ja so Studios wie Daedalic oder so, die machen ja eigentlich fast nichts anderes außer Adventures, wenn man sich so das Portfolio anschaut. Bei euch geht's jetzt dann in eine völlig andere Richtung seit diesem Jahrgang.
Also ich habe jetzt die ganz aktuellen Zahlen nicht, allerdings hat sich damals Book of Unwritten Tales zum damaligen Zeitpunkt war es eins der bestverkauften Adventure. Mhm. Auch besser als die Daedalic-Spiele zur damaligen Zeit. Wir hatten dann das Problem, das Spiel wurde halt in Deutschland, Österreich, Schweiz veröffentlicht und sollte dann weltweit veröffentlicht werden. Und genau zu dem Zeitpunkt ist dann halt unser damaliger Publisher pleite gegangen. Mhm. Und das war dann halt natürlich extrem ungünstig, weil dann das Spiel sozusagen in Deutschland schon veröffentlicht war, aber international noch nicht. Dann gab es ein großes Hin und Her mit Insolvenzverwaltern und Anwälten und weiß der Däubel so, dass wir das Spiel dann erst, ich sag mal, 2,5 Jahre später oder sowas international veröffentlichen konnten, mhm. was dann natürlich nicht optimal ist. Aber nee, also es war tatsächlich in Deutschland eins der erfolgreichsten und ist auch, was die Bewertung angeht, international nach wie vor das erfolgreichste deutsche Adventure. Mhm.
Aber ihr habt jetzt trotzdem gesagt, nee, wir interessieren uns jetzt für was völlig anderes und machen nicht diesen Adventure-Pfad weiter.
Nö, wir machen ja auch Adventure. Also wir haben ja gerade unser aktuelles Point-and-Click-Adventure The Raven veröffentlicht vor ein paar Wochen. Mhm. Und wir arbeiten noch momentan an weiteren Adventure, was noch nicht angekündigt ist.
Okay.
Das ist also, wir haben so verschiedene Sparten, sage ich jetzt mal, bei uns. Das eine sind halt die Browser-Games, das nächste sind die Adventure und das dritte ist jetzt eben Strategiespiele, wo wir jetzt das erste Strategiespiel veröffentlicht haben.
Bevor wir zu Chronos kommen, hast du so eine Idee oder eine Vermutung aus deiner Erfahrung, warum Adventures so typisch deutsch sind? Also nicht jetzt, warum die Adventures typisch deutsch sind, aber warum so viele Studios in Deutschland Adventures machen und warum dieser Markt in Deutschland einfach so dafür präsent ist, dass selbst Tim Schäfer da sich drüber lustig macht in den Kickstarter-Videos.
Ich glaube, Deutschland war halt eine Zeit lang der einzige Markt, wo Adventure noch so richtig gut oder relativ gut funktionierten. Ich sag mal, in fast allen anderen Ländern haben Adventure halt einfach überhaupt keine Rolle mehr gespielt.
Ja, aber warum?
In Deutschland durch Geheimakte, durch Ankh, durch diese Geschichten waren die Adventure einfach viel früher wieder da. Eben lange bevor Telltale oder irgendjemand das vielleicht in den USA wieder zurückgebracht hat. Und ich glaube, das ist der Grund, weil es eben sozusagen Vorbilder gab, die gut funktioniert haben und die gut waren, haben sich halt andere Entwickler gedacht, hey, das können wir doch auch. Hm. Und Adventure grundsätzlich ist halt ein ganz gutes Einstiegsgenre, sage ich mal. Das ist von der Entwicklung her bei weitem nicht so schwierig wie andere Spiele. Und dementsprechend ist es halt eben auch was man mit einem relativ kleinen Team stemmen kann oder wo man mit einem relativ kleinen Team auf eine sehr hohe Qualität kommen kann, was man eben bei, keine Ahnung, einem Action-Adventure oder einem Shooter oder sowas nie könnte.
Hm. Ja, ist auch eine Budgetfrage natürlich, gell?
Ja, klar, das ist auf jeden Fall auch so von der
schon deutlich weiter
Größenordnung her einfach irgendwas, was in Deutschland gut passt. So.
Ja. Jetzt habt ihr ein völlig neues Fass aufgemacht, auch in zweierlei Hinsicht. Also einerseits eben das Genre gewechselt mit Battleworld Chronos, was ein rundenbasiertes, andersrum, ein Rundenstrategiespiel ist, auf Hexfeld-Basis, wie es früher sehr gang und gäbe eigentlich war. Also erinnert sehr stark an Battle Isle und die Spiele aus dieser Ära. Wie bist du drauf gekommen oder wie seid ihr drauf gekommen, so ein Projekt zu starten? Und dann der Weg über Kickstarter war ja auch eine neue Erfahrung für euch.
Genau, also die Idee ist tatsächlich schon sehr alt, 7 Jahre, 8 Jahre so ungefähr. Wir haben tatsächlich damals, das war zu dieser Zeit, als wir viele Browser-Games gemacht haben und zu der Zeit haben wir gesagt, komm, wir würden eigentlich auch gerne mal ein richtiges Boxspiel machen. Und dann haben wir im Prinzip zwei Ideen, zwei Konzepte. Das eine war ein rundenbasiertes Strategiespiel, Battleworlds, und das andere war ein Adventure, Book of Unwritten Tales. Mhm. Und wir hatten tatsächlich das rundenbasierte Strategiespiel weiter vorangetrieben als das Adventure. Also wir hatten tatsächlich von Battleworlds vor 7 Jahren schon einen spielbaren Prototypen, also irgendwas, was man wirklich vorführen konnte. Während wir von Book of Unwritten Tales nur die Idee und ein paar Grafiken und so weiter hatten. Mhm. Und wir haben dann versucht, das Spiel einen Publisher zu verkaufen, also einen Verlag im Prinzip, der dann die Entwicklung finanzieren sollte. Und das ist uns nicht gelungen. Damals gab es halt fast gar keine rundenbasierten Strategiespiele mehr, vielleicht mit Ausnahme von Civilization und Heroes of Might and Magic. Und die Verlage oder die Publisher haben halt einfach gesagt, nö, das glauben wir nicht, dass das funktionieren kann, dass das irgendjemand interessiert, das finanzieren wir nicht. Aber das Adventure sieht ganz gut aus. So, das war dann im Prinzip die Geschichte. Wir haben es dann für Jahre versucht, Partner zu finden, also mindestens für 3 Jahre. Und es hat dann halt nie hingehauen. Und wir haben es immer wieder nochmal hervorgekramt und immer nochmal wieder Leute versucht, dran zu erinnern, hey, wie sieht's aus, wollen wir nicht. Aber letzten Endes hat es nicht hingehauen. Und dann war eben Kickstarter das erste Mal die Chance, das auch ohne Publisher zu machen. Hm.
Was natürlich auch in den letzten Jahren sich gezeigt hat, dass gerade für Nischentitel Kickstarter natürlich ideal ist, weil du brauchst eine deutlich geringere Zahl an Menschen, die sich dafür interessieren. Gell? Also ich meine, wenn man jetzt eure Kickstarter-Kampagne anschaut, da ist ja schon ein Sümmchen zusammengekommen, also doppelt so viel, wie ihr quasi wolltet von der Summe. Mhm. Aber wenn man mal die Zahl der Backers anguckt, das finde ich auch bei den großen Ami-Projekten immer erstaunlich, wie wenig Leute das dann im Endeffekt ja doch nur sind. Also es kam jetzt $260,000 zusammen, damit kann man ja schon auch mit einem kleineren Team ganz ordentlich programmieren und entwickeln. Korrigier mich, wenn es nicht stimmt.
Ja, und doch.
Also, aber der Punkt, den ich meinte, es sind jetzt gerade mal, also 7.500 Menschen, die sagen, sie interessieren sich für das Spiel, was euch aber ermöglicht, dieses Spiel zu entwickeln, was als reine Verkaufszahl gesehen ja vorne und hinten nicht lang würde. Also wenn sich 7.500 Menschen ein Spiel kaufen, dann würde jeder Publisher sofort die Arme über den Kopf zusammenschlagen, dass es ja überhaupt nicht funktioniert und den Vertrag kündigen.
Ja, also was man sagen muss dazu sind 2 Sachen. Das eine ist, von den $260,000 kommen bei weitem nicht alles bei uns an, weil eben die Gebühren für Kickstarter, die Gebühren fürs Payment abgehen, dann die ganzen physischen Goodies, die gemacht werden müssen, also jetzt die Boxen und so weiter und so fort, die müssen noch verschickt werden. Porto ist noch ein großer Punkt. Also am Ende bleibt davon vielleicht, ich weiß jetzt aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht genau, aber vielleicht 180.000 Euro Dollar übrig. Hm. Das heißt, da geht schon nochmal eine ganze Menge ab und für uns war es halt auch immer nur, ich sag mal zusätzlich oder ich sag mal letzten Endes Kickstarter hat uns über den Berg gebracht, was das Budget angeht. Mhm. Wir haben halt vorher schon eigenes Geld reingesteckt und unterm Strich ein bisschen weniger als die Hälfte bezahlt. Und das ist halt eben, ich sag mal, insofern reicht es eben auch tatsächlich nicht, nur in Anführungsstrichen 7.500 Backer zu haben, sondern man muss das Spiel halt auch noch ein paar tausend Mal verkauft haben, bevor man sozusagen überhaupt in den grünen Bereich kommt.
Ja, aber das ist doch ein wichtiger Punkt, den man auch oft vergisst bei Kickstarter. Also ihr pocht schon auf die Zahlen, die jetzt noch kommen werden wollen durch Steam-Verkäufe und solche Geschichten. Also so wie es jetzt da steht, ist es noch nicht im grünen Bereich sozusagen.
Nein.
Ja. Weil das unterschätzt man, glaube ich, oft bei Kickstarter-Sachen. Wenn die nicht irgendwie 500% über dem Funding sind, dann muss man da, glaube ich, sich auch nicht wundern, warum da jetzt nicht noch aufgestockt wird. Weil dieses Overstocking, oder wie heißt dieses Wort? Overscoping, was bei Tim Schäfers Projekt ja irgendwie so das Problem war, dass sie jetzt immer größer wurden als Projekt auch. Das ist ja hier gar nicht nötig, weil es ja so auch noch gar nicht langt. Also ihr habt jetzt ja quasi das Doppelte bekommen von dem, was ihr gefordert habt auf Kickstarter. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es euch damit jetzt die nächsten Jahre trägt.
Nee, natürlich nicht. Also wie gesagt, es trägt noch nicht mal das Projekt an sich. Und was man auch nicht vergessen darf, für das Geld, was wir sozusagen zusätzlich bekommen haben, über die $120,000 hinaus, machen wir ja auch noch zusätzliche Stretch Goals, also noch zusätzliche Dinge, die ins Spiel kommen, beziehungsweise jetzt eben die Tablet-Version zum Beispiel, oder halt diese kostenlosen DLC-Geschichten und so weiter und so fort. Das heißt, da steckt dann auch nochmal wieder zusätzliche Arbeit drin. Das ist jetzt halt nicht so, dass wir sozusagen für das Projekt, wofür wir eigentlich 120.000 haben wollten, jetzt auf einmal das Doppelte zur Verfügung hatten, sondern da sind dann eben auch noch wieder zusätzliche Aufgaben dazugekommen.
Aber bist du trotzdem froh über diese Kickstarter-Geschichte? Weil im Endeffekt ist es ja genau das, was Kickstarter eigentlich will, oder? So diese genau, letzte Hürde, den letzten Schwung zu geben, zu kickstarten, um dieses Projekt ins Rollen zu bringen.
Absolut. Also es war eine der tollsten Erfahrungen, die wir bisher überhaupt gemacht haben. Sozusagen direkt. Also es ist halt, wenn man sich allein die Summe anguckt, ist es halt eben vielleicht gar nicht so gigantisch viel, wenn man jetzt Spiele entwickelt, das dann kommt man nicht gigantisch weit, aber es fühlt sich halt einfach viel mehr an. Es fühlt sich halt einfach sehr viel mehr an, wenn sozusagen da echte Menschen hinterstecken, die sagen, yo, ich gebe dir hier irgendwie $20, $30, $50, weil ich das Projekt toll finde und weil ich will, dass das entwickelt wird. Das ist halt irgendwie was ganz anderes, als wenn irgendwie ein Publisher oder irgendjemand, keine Ahnung, irgendein Investor oder wer auch immer, irgendwie Geld in ein Spiel steckt, nur um am Ende irgendwie mehr Geld rauszukriegen. Und das ist halt auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und, was man auch nicht vergessen darf, das Geld ist halt nur ein Aspekt von so einer Kickstarter-Aktion. Das andere, oder die beiden anderen Punkte, genauso wichtig, sind, dass man einerseits sehr früh Aufmerksamkeit auf das Projekt lenken kann, auch internationale Aufmerksamkeit. Es wussten viel mehr Leute von dem Spiel als von irgendeinem anderen Spiel, an dem wir gearbeitet haben. Einfach weil ja ganz viele Seiten drüber berichtet haben, weil andere Entwickler, auch wirklich sehr bekannte Leute irgendwie gesagt haben, hey, das Projekt ist cool, ich unterstütze das. Ich keine Ahnung, ich tweete einfach mal, unterstütze mal die Jungs. Das heißt, das hat uns wirklich sehr viel Aufmerksamkeit einfach gebracht, das Projekt. Und das dritte und vielleicht wichtigste ist, dass man schon ganz früh eine Community aufbaut, dass also wirklich da dann Leute, die sich für das Spiel interessieren, die sich für das Genre interessieren, auch sehr viel Ahnung haben, sehr viel Erfahrung haben, einfach ganz frühzeitig mit dem Projekt beschäftigen und dann irgendwie Feedback geben können. Es gibt bei uns in der Community hundertprozentig Dutzende von Leuten, die mehr Ahnung von rundenbasierten Strategiespielen haben und mehr Strategiespiele gespielt haben als ich zum Beispiel. Und wenn man dann halt, ich sag mal, solche Leute da hat und da Feedback von denen kriegt, dann ist das halt natürlich auch eine Geschichte, die einfach dem Spiel sehr gut kommt. Und das hat man normalerweise auch nicht. Normalerweise entwickelt man so ein bisschen, keine Ahnung, 9 Monate, 12 Monate, wie auch immer, so ein bisschen in ein schwarze Loch hinein und kriegt halt nie, man vermutet, das könnte funktionieren oder das könnte jemanden interessieren, aber man kriegt halt nie irgendwie echtes Feedback. Und hier ist es jetzt halt so, wir haben, keine Ahnung, ich glaube 6 oder 7 verschiedene Versionen veröffentlicht, bevor das Spiel jetzt überhaupt auf Steam gekommen ist. Und jedes Mal haben wir Feedback gekriegt und jedes Mal haben wir das Spiel wieder ein bisschen verbessern können.
Ja, eine und kostenlose halt, Focus Group sozusagen noch dazu.
Ja, gekommen, genau, eben. Und das ist halt,
die noch dazu Geld vorstreckt.
Genau, und deswegen, also so eine Kickstarter-Aktion hat es eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wirklich eine coole Geschichte. Also das ist was wir auf jeden Fall auch wieder machen wollen.
Auf Kickstarter selber steht jetzt, ihr sitzt in Boston. Das ist ja immer das Problem als deutsches Studio, dass man sich irgendwo Kreditkarten oder sowas besorgen muss mit Ami-Sitz. Wie habt ihr das gelöst?
Kickstarter selber ist es sogar egal. Es geht um das Amazon Payment. Das ist halt der Payment Provider, wo man halt eben, also die ganze finanzielle Abwicklung machen. Und da kann man halt nur als Amerikaner oder als US-Unternehmen ein Konto kriegen. Ja. Und wir haben das halt so gelöst, indem wir eine Tochterfirma in Boston gegründet haben und die Tochterfirma hat eben das Konto bei Amazon Payment.
Ach so, also es ist relativ einfach sozusagen eigentlich, oder?
Ja, es ist zumindest komplizierter, als es sein müsste, finde ich. Ja. Das könnte man auch irgendwie einfacher lösen, aber es ist wahrscheinlich auch eine rechtliche Kiste, weiß ich nicht. Also jetzt ist halt, wir haben...
Wie ist das mit der Steuer? Müsst ihr das dann trotzdem irgendwie in Deutschland versteuern? Oder weil es sind ja dann irgendwie aber internationale Käufe?
Ja, das ist noch alles nicht ganz geklärt. Mhm. Das ist halt oder Crowdfunding ist ja noch relativ neu, dementsprechend gibt es da noch nicht viele Gerichtsurteile oder was nun wirklich höchst richterlich beschlossen ist. Ja. Wir gehen sozusagen vorsichtshalber dann immer eher von Schlimmsten aus und gehen davon aus, dass wir Steuern zahlen müssen. Das ist aber tatsächlich noch nicht ganz raus, weil es eben diese große Diskussion gibt. Sind das Vorverkäufe, wenn man ein Projekt unterstützt, oder ist das eine Spende? Und davon hängt es eben so ein bisschen ab.
Ja, und dann eben die Frage, wenn es eine Spende ist, aber man kriegt eine Gegenleistung und so weiter. Ja.
Genau, richtig.
Ja gut, aber Kickstarter, das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum sich Kickstarter verzögert mit dem Deutschland-Start, nehme ich mal so ein bisschen an. Ist ja zumindest im Gespräch, dass es mal kommen wird.
Ja, ich bin mir, also ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, dass wieder vielleicht auch die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland wieder andere sind. Hm. Ich weiß es nicht, aber das war so mein Verdacht. Das Ganze ist halt für, ich sag mal, gerade jetzt so sehr kleine Teams, weil ich schon zu kompliziert eigentlich und auch zu teuer im Zweifelsfall. Ich sag mal, wenn man erstmal 2-3 Monate sich damit beschäftigen muss und zigtausend Dollar dafür bezahlen muss, dass man überhaupt auf Kickstarter kommen kann, ja, dann muss natürlich einfach das Projekt schon eine gewisse Größe haben. Man muss irgendjemanden haben, der sich mit diesen ganzen rechtlichen Geschichten auskennt und so weiter und so fort. Und es ist einfach als Einstiegshürde zu groß. Es ist einfach schlecht gelöst.
Hm. Zu Kronos selber, es ist ja schon ein paar Tage raus. Ich habe auch schon ein paar Missionen gespielt. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Ich bin aber auch immer ein Rundenstrategie-Fan gewesen. Also ihr habt mich damals auch direkt mit der Kampagne erwischt, weil ihr es geschafft habt, auch einfach dieses Gefühl so zu vermitteln. Hallo, vermisst du nicht auch dieses Battle Isle Advance Wars Feeling? Selbst von dieser japanischen Ecke kam ja da auch nicht mehr viel. Wie ist denn das Feedback bis jetzt so? Also habt ihr bewusst dann auch so ein Spiel für Core-Gamer gemacht? Habt ihr probiert irgendwie auch Leute ranzukriegen, die nicht so rundenstrategieaffin sind? Wie ist das Feedback bisher?
Also wir haben uns schon darauf konzentriert, oder unser Ziel war schon, ein Spiel für die Fans des Genres ein bisschen zu machen. Also dass man halt sagt, okay, diejenigen, die eben wirklich lange auf sowas gewartet haben, dass es mal wieder sowas gibt, die sollen sich darin wiederfinden. Gleichzeitig haben wir uns bemüht, das auch für Einsteiger oder ich sag mal für zwar Core-Gamer, aber die jetzt vielleicht noch keine große Rundenstrategie-Erfahrung haben, halbwegs zugänglich zu machen. Für uns, was halt eben nicht in Frage kam oder wo wir schon relativ früh gesagt haben, das ist einfach nicht unsere Zielgruppe und das sind auch nicht unsere Backer, wäre halt gewesen, einfach das Ganze zu casualig zu machen und zu sehr, keine Ahnung, wie soll man sagen, so ein bisschen die Intelligenz in Frage zu stellen und den Spielern sozusagen die jetzt ganz stark an die Hand zu nehmen und irgendwie ganz stark jeden Schritt irgendwie vorzukauen. Ja. Das war schon so unser Ziel.
Also das ist mir auch sofort aufgefallen, also in den ersten Missionen, dass man merkt dann immer bei so Spielen, die sich wieder mehr an früher orientieren, jetzt mal so blöd gesagt, dass man ganz oft Sachen auch falsch machen kann. Ja? Also gerade bei einem Strategiespiel, dass man halt nicht mehr zurück kann oder dass man halt doch dann vergessen hat, Munition einzupacken oder dass die Munition leer ist, gerade wenn man zur Frontlinie vorgefahren ist mit dem Raketenwerfer und dann denkt, nein, verdammt. Ja. Und das passiert bei vielen modernen Spielen ja gar nicht mehr, weil es gestreamlined wurde, weil man, bevor man dann losfährt, schon gewarnt wird, Achtung, du hast keine Munition mehr. Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Aber für so ein knallhartes Strategiespiel ist es natürlich durchaus Absicht.
Ja, ja. Aber es ist auch tatsächlich ein großes Thema gewesen. Es ist auch noch immer, was zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad angeht oder wie sehr soll man den Spieler sozusagen unter die Arme greifen oder soll es nicht. Wir haben halt die Diskussion, ich habe gerade kurz vor dem Interview noch bei Steam wieder die Foren durchgelesen. Und da ist es halt genauso, wie wir schon die ganze Zeit im Prinzip hatten, wenn wir irgendwie Tests gemacht haben. Es gibt halt so von oh, das ist alles völlig unmöglich und viel zu schwer, das kann doch kein Mensch schaffen, bis zu nee, alles zu einfach, müsste eigentlich alles noch schwieriger sein. Gibt's alles an Meinungen, was irgendwie so den Schwierigkeitsgrad angeht. Und wir haben halt gesagt, okay, wir versuchen auf jeden Fall sozusagen auf der schweren Seite zu sein vom
Spektrum.
Wenn man sich vom Spektrum, genau, wenn man sich das Spektrum so anguckt, wir wollen aber gleichzeitig halt nicht unfair oder nur irgendwie von einem Bruchteil der Leute überhaupt spielbar sein oder das Spiel so schwer machen, dass es nur ein Bruchteil der Leute überhaupt spielen kann. Es ist, glaube ich, wirklich ein Spiel, wo man sich entwickeln kann und wo man besser wird. Und ich glaube, wenn jemand die Kampagne durchspielt und zu Anfang irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal, die erste oder die zweite Mission schwierig fand, nachdem er das Spiel durch hat, wenn er dann Mission 1 oder 2 wieder spielt, wird er wahrscheinlich in der ganzen Mission keine einzige Einheit verlieren. Dann ist es halt wirklich, dann kann man sehen, was habe ich sozusagen in den letzten 30, 40 Stunden dazugelernt. Und das ist glaube ich, auch eine ganz nette Erfahrung, die man heutzutage nicht mehr allzu viel bekommt, weil man sozusagen einfach in vielen Spielen schon von Anfang an Superman ist und eigentlich nichts falsch machen kann. Ja. Und uns ist es halt so, man ist zu Anfang nicht gut, muss sich da vielleicht auch so ein bisschen durchbeißen. Allerdings, wenn man es tut, wird man eben richtig gut. Und am Ende, denke ich, werden die meisten Leute sagen, nö, wenn ich mir das jetzt betrachte, war es damals, oder wenn es mir jetzt betrachte, ist es gar nicht so schwer.
Ja, also von dem, was ich jetzt gespielt habe, war es meistens auch so, schon so, dass wenn man merkt, dass man eine Mission am Verlieren ist und man geht nochmal irgendwie 10, 12 Runden zurück, dass man danach eigentlich auch schon weiß, wie man es schaffen kann oder wie man es macht. Also spätestens beim zweiten Durchspielen ist man, glaube ich, schon Herr der Lage.
Und das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, dieses alles muss beim ersten Mal funktionieren und auf keinen Fall den Leuten Negativerlebnis geben oder irgendwie sowas. Das muss auf jeden Fall verhindert werden, so diese Geschichten. Ich glaube, das ist irgendwie, es nimmt dem Spiel auch so ein bisschen was weg. Ich glaube, es ist halt, man ist irgendwie vielleicht stolz drauf, wenn man dann irgendwas geschafft hat, was man beim ersten Mal nicht geschafft hat, oder man fiebert viel mehr mit, wenn es wirklich knapp ist, und wenn man weiß, ich kann auch genauso gut verlieren, weil ich eben nicht im Zweifelsfall weichfalle, sondern das Spiel mich voll vor die Wand laufen lässt. Ich glaube, das bringt schon was. Das gefällt nicht jedem, aber das ist halt das Spielgefühl, wie wir es haben wollten und wie wir es irgendwie bieten wollen.
Ja. Was ich gut gelöst finde, ist, wie ihr im Spiel quasi noch die Möglichkeit bietet, den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Also ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man beim Spielstart einen Schwierigkeitsgrad auswählen muss, weil man weiß ja noch nicht, ob das Spiel schwer ist oder nicht. Ja? Also man nimmt eigentlich immer normal. Ich finde, diese Option ist eigentlich immer ein schlechtes Feedback, weil entweder man wird gleich vom Ego ergriffen und nimmt gleich schwer oder man bleibt halt bei normal und easy ist eh nie eine Option. Das gibt's bei euch ja nicht, man fängt einfach an, aber man kann sich Unterstützung anfordern, die damit bestraft wird, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass man danach halt kein Achievement bekommt. Also es gibt irgendwelche Badges oder Achievements nach der Mission, wahrscheinlich zeitbasiert und punktebasiert oder sowas, musst du vielleicht sagen. Und ein Achievement ist eben, dass man es ohne fremde Hilfe geschafft hat. Und wenn man sich diesen Support dazu holt, kriegt man nochmal eine Handvoll Einheiten und hat dann durchaus nochmal so ein Ass im Ärmel, um die Frontlinie zu stärken, weil man kann die ja auch hinsetzen, wo man will. Das ist dann sehr, sehr angenehm. Und wenn man über den Schatten springt, dann ist man auch froh, dann hat man diesen Frustmoment nicht und man hat halt diese Badge nicht, was man dann ja auch nicht unbedingt als Nicht-Hardcore-Spieler auch nicht so dramatisch findet.
Genau. Die Idee war halt einfach, die Missionen können sehr lang dauern bei uns, einfach weil die Maps relativ groß sind oder falsch. Es gibt einige Maps, die sind groß. Die Missionen sind halt auch häufig so mehrstufig, dass man halt irgendwie die Missionsziele wechseln oder dass man halt irgendwie so bestimmte Abschnitte innerhalb einer Mission hat. Und wir wollten einfach verhindern, dass irgendjemand in die Situation kommt, wo er, keine Ahnung, nach 4 Stunden in einer Mission kurz vorm Ende steht und dann halt irgendwie merkt, Mist, ich schaff's nicht mehr so. Und für so eine Situation wollten wir dann eben diese Verstärkung haben, dass man dann halt eben sagt, okay, du kannst dir das überlegen, wenn du jetzt nicht neu starten möchtest, beziehungsweise jetzt kein altes Savegame laden willst, kannst du auch einfach die Verstärkung anfordern und dann gewinnst du sozusagen kurz vorm Ende doch noch, anstatt kurz vorm Ende zu verlieren. Also wir finden die Idee eigentlich auch ganz nett. Wir sind halt immer jetzt noch am Überlegen, ob wir noch einen Schwierigkeitsgrad einbauen oder nicht, eben weil es sozusagen beide Seiten gibt. Die einen, die sagen, mir ist es zu schwer, ich würde es gerne leichter haben, und die anderen, die sagen, ich hätte es gerne noch schwerer. Und jetzt sind wir halt am Überlegen, okay, bietet man das zusätzlich noch an oder lassen wir es weg? Wir sind da noch nicht ganz sicher, wie wir es machen.
Ja. Wie seid ihr denn beim Entwickeln rangegangen? Man muss ja heutzutage auf wahnsinnig viele Plattformen mitdenken. Also ihr habt jetzt ja schon direkt für Mac und PC gestartet.
Und Linux, genau.
Genau, und Linux, ja klar. Also so diese Steam-Schiene, sehr löblich mit der Mac-Version auch gleich. aber so Tablet-Geschichten sind ja gerade bei einer Rundenstrategie durchaus ein Riesenmarkt, den man da noch aufmachen kann. Also gerade auch Hardcore-Games gibt's ja auf dem iPad dann doch nur einzelne Perlen. Wie geht man da vor, dass man so Multiplattform gleich von Anfang an entwickelt?
Wir haben, wie gesagt, wir hatten schon vor 6, 7 Jahren, ich glaube 7 Jahren, diesen ersten Prototypen gemacht. Und als wir jetzt aber darüber gesprochen haben, das Spiel sozusagen neu aufzusetzen, haben wir keinen Gedanken daran verschwendet, irgendwie den alten Code zu benutzen, sondern wir haben gesagt, wir benutzen zwar das Gameplay, wir benutzen die Spielidee und die Mechaniken und so weiter, vielleicht auch das Design von den Einheiten, aber wir fangen komplett von vorne an, was die Programmierung angeht und auch was die Grafik angeht. Und wir haben uns dann dazu entschlossen oder entschieden, das Spiel mit Unity zu machen. Mhm. Das ist eine Spiele-Engine, die von Anfang an sehr multiplattformfähig aufgebaut ist. Also das heißt, man kann relativ einfach von einer Plattform auf eine andere Plattform die Spiele konvertieren. Für PC, Mac, Linux ist es ganz simpel, da muss man wirklich relativ wenig tun und hat sozusagen immer drei Versionen parallel. Man kann die Engine aber eben auch dafür benutzen, um Spiele für Konsolen rauszubringen und eben auch für Tablets. Und für Tablets ist es natürlich ein größerer Sprung, weil man einerseits gucken muss, was sagt die Performance und was sagt die Grafikqualität und solche Geschichten. Und andererseits natürlich braucht man für Tablets einfach eine komplett andere Steuerung.
Ja, klar, gerade bei den
Strategiespielen. Also es ist mehr als nur ein Knopf drücken, aber wir hatten es halt von Anfang an sozusagen im Hinterkopf, dass es später auch vielleicht für Tablets kommen soll, und nachdem wir den Kickstarter hatten, wussten wir, dass es für Tablets kommen soll, und dann haben wir eben schon von Anfang an darauf geachtet, bei so bestimmten Geschichten, dass das später auch gut funktionieren wird.
Was sind denn die Nachteile bei solchen Unity-Geschichten? Also ist man da auch eingeschränkt in gewissen Sachen, weil es wird ja nicht, also es ist zwar relativ viel auf Unity oder auf irgendwelchen Engines, aber es muss ja auch irgendwelche Nachteile geben, oder, wenn man sich dafür entscheidet?
Also wir haben unser aktuelles Adventure, The Raven, haben wir auch mit Unity gemacht. Und das kommt zum Beispiel auch für die Konsolen oder die Last-Gen-Konsolen, also Xbox 360 und PS3 raus.
Noch Current-Gen.
Ja, noch Current-Gen, genau. Und das ist dann halt eben schon so, dass man dann mit dem arbeiten muss, was Unity einen anbietet. Also das heißt, es ist eben nicht so wie eine, keine Ahnung, komplett freie Entwicklungsumgebung oder irgendwie eine Programmiersprache, wo man machen kann, was man will, sondern man muss so ein bisschen, ich sag mal, mit dem arbeiten, was in der Box drin ist. Und das ist dann halt manchmal etwas einschränkend, weil dann eben bestimmte Sachen vielleicht anders gemacht werden, als man sie jetzt gerade selber machen würde oder am liebsten machen würde fürs aktuelle Projekt. Und dann ist man natürlich einfach so ein bisschen eingeschränkt. Aber andererseits, realistisch betrachtet, wir könnten halt nicht selber irgendwie auf 5 oder 7 oder was auch immer Plattformen parallel ein Spiel entwickeln. Das geht einfach nicht. Das ist zu viel Aufwand. Und insofern muss man einfach auf so eine Multiplattform-Engine zurückgreifen. Und da denke ich, dass Unity momentan das beste Preis-Leistungs-Verhältnis von allen bietet. Und sich vor allen Dingen auch sehr schnell entwickelt. Also Unity ist jetzt Version 4.3 und die entwickeln sich, glaube ich, deutlich schneller als irgendwie jeder andere Engine da draußen.
Ja, ist ein Riesenboom, glaube ich, gerade. Die haben jetzt ja auch so eine 2D-Engine noch extra rausgebracht und entwickelt.
Genau, also die haben also das ist keine neue Engine, sondern das ist in der Engine dann sozusagen 2D-Feature. Und das sind halt so Geschichten, die quasi, naja, wie soll man sagen, nebenher machen, beziehungsweise die man dann als Unity-Entwickler irgendwann einfach bekommt und machen kann. Und das ist halt natürlich dann auch sehr angenehm, wenn man halt weiß, okay, nächstes Jahr wird die Engine viel besser sein, als sie dieses Jahr ist, und wir werden nächstes Jahr viel mehr Feature und viel tollere Sachen machen können, was wir dieses Jahr machen können, konnten, ohne da irgendwie was für tun zu müssen, ohne eben den ganzen Kram selber entwickeln zu müssen. Das ist schon angenehm.
Auf welcher Basis programmiert man dann da selber noch Module oder Zeug? Also gibt's da
so? Das läuft dann über C#. Und man programmiert da schon noch große Teile selber, allerdings greift man dann halt eben auch immer auf die Schnittstellen zurück, die Unity halt eben anbietet.
Ja, also so Sachen wie Physikberechnung und solche Geschichten kann man dann direkt darauf zugreifen.
Ja, also als Beispiel jetzt für Battleworlds, die KI oder sowas haben wir halt eben komplett selber geschrieben. Das ist jetzt nichts, was Unity irgendwie mitliefert oder irgendwie sowas. Aber wenn es jetzt um, keine Ahnung, irgendwelche Grafikgeschichten oder Soundgeschichten oder irgendwie sowas geht, dann nutzt man eben das, was Unity sozusagen im Paket anbietet. Und der große Vorteil ist dann halt immer, dass diese Geschichten dann eben tatsächlich auf allen Plattformen funktionieren. Also das heißt, man muss dann eben, wenn es einmal läuft, maximal noch ein bisschen was anpassen, aber man muss eben nicht für jede Plattform komplett von vorne anfangen.
Ja. Wie geht's jetzt weiter? Also der Launch ist passiert. Das Projekt ist ja damit noch lang nicht zu Ende für euch, gell? Also du hast jetzt schon angedeutet, auf Steam, jetzt kriegt's quasi die breite Masse mit, dass dieses Spiel existiert. Ihr kriegt mehr Feedback. Ihr überlegt, am Schwierigkeitsgrad rumzuschrauben und entwickelt an der Tablet-Version. Was steht noch so an? Also wo geht's weiter mit diesem Projekt? Oder geht's jetzt gleich weiter zum nächsten?
Genau, nee, wir haben noch eine ganze Menge auf dem Zettel. Das sind halt einmal die Sachen, die wir in Stretch Goals versprochen haben, also einmal die Tablet-Version und dann dieser kostenlose Trains DLC. Das wird halt im Prinzip eine neue Kampagne sein, in der als neue Einheitenklasse Züge eingeführt werden. Die gab es ja damals auch schon mal bei Battle Isle und Co. Da steht also noch an, und dann solche Geschichten wie jetzt kurzfristig, wahrscheinlich nächste Woche, werden wir die Liga einführen, also dass es dann wirklich ein Ladder-System gibt, wo Leute gegeneinander antreten können, im Multiplayer, genau. Wir überlegen, ob man vielleicht noch so eine Art Turniersystem machen kann, was in eine ähnliche Kerbe schlagen würde. Und wir gucken vor allen Dingen auch, was sind, ich sag mal so, kleine Feature oder kleine Verbesserungsgeschichten, die halt irgendwie die Spieler vorschlagen, beziehungsweise die wir vielleicht selber noch auf der Liste haben, wo man halt sagt, okay, wenn wir jetzt eh noch am Projekt sitzen und am Projekt arbeiten und keine Ahnung, die Tablet-Version machen, dann kann man auch nebenher eben immer noch solche Sachen machen. Also wir haben schon das Ziel, das Spiel peu à peu weiter zu verbessern und zu polishen und halt hier und da immer noch mal ein kleines Feature einzubauen. Und das mindestens für die nächsten 3-4 Monate.
Was ich auch sehr cool finde, ihr habt bei diesem Kicking It Forward Projekt mitgemacht, gell? Mhm. Da magst du vielleicht noch kurz was zu sagen?
Genau. Das ist Brian Fargo, das ist der Chef von InXile. Das ist eine Firma, die haben das ist Project Eternity und wer ist das andere? Fällt mir gar nicht an. Aber die haben halt zwei von den großen und erfolgreichen Rollenspielprojekten auf Kickstarter.
Bitte? Auf Kickstarter, ja, genau. Mhm.
Genau, auf Kickstarter initiiert und durchgeführt. Und der hat eine Initiative ins Leben gerufen, die im Prinzip besagt,
Wasteland war das, glaube ich, gell?
Ja. Wasteland, ja, genau. Genau, Wasteland und Project Eternity, ja. Und der hatte eben diese Initiative ins Leben gerufen, die im Prinzip besagt, dass von Kickstarter geförderte oder ich sag mal durch Kickstarter ermöglichte Spielprojekte, wenn sie Gewinn abwerfen, 5% dieses Gewinns wieder zurück in die Kickstarter-Community oder in die Crowdfunding-Community stecken. Also sprich, sobald wir im grünen Bereich sind und sozusagen unsere Kosten wieder drin haben, werden wir halt 5% des Geldes, was wir einnehmen, für andere Entwickler und andere Kickstarter-Projekte ausgeben und denen damit dann halt hoffentlich ein bisschen helfen, damit die ihre Projekte durchziehen können.
Also einfach für unterstützenswerte Projekte, das heißt, ihr entscheidet als Team, das finden wir gut, da machen wir mit, da kaufen wir mal so ein 1000er-Tier oder irgendwie sowas in der Art.
Genau, richtig. Also wir machen das jetzt auch schon. Wir erstens backen wir relativ viele Projekte, aber momentan halt eben mit eher kleineren Beträgen. Mhm. Und wir gucken auch, dass wir jedes Mal, wenn wir ein Kickstarter-Update machen, unten sozusagen andere Projekte am Ende des Updates nochmal andere Projekte vorstellen, dass wir halt sagen, hier, das sind Projekte, die euch vielleicht auch interessieren könnten. Weil eins der großen Probleme momentan bei Kickstarter ist tatsächlich, dass es einfach die fehlende Aufmerksamkeit, die viele Projekte kriegen. Das hat sich halt sehr geändert im Vergleich zur Tim Schafer oder Post-Tim Schafer Zeit, ja. Wo wirklich ja jedes Projekt groß stattgefunden ist irgendwie in den Medien und jeder darüber Bescheid wusste, was ist wieder das nächste Kickstarter-Projekt. Jetzt momentan ist es wirklich so, dass man sehr schwer hat, bei den Spieleseiten oder Spielezeitschriften oder was auch immer irgendwie Erwähnung zu finden mit seinem Kickstarter-Projekt, wenn man da eben nicht über Connections verfügt oder es wirklich jetzt was ganz Außergewöhnliches ist. Und wir haben immer, wenn wir jetzt diese Projekte vorstellen oder halt eben suchen, okay, welche Projekte wollen wir jetzt vorstellen, damit mehr Leute es mitkriegen, sind da wirklich Dinge dabei, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein, wieso haben die ihre Kohle noch nicht zusammen? Das ist so cool, das müssen doch Leute einfach unterstützen. So. Und dann sagen wir halt, okay, wir tun das, was wir jetzt können, wir unterstützen selber mit kleinen Beträgen und wir versuchen ein bisschen zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Projekte zu lenken.
Ja. Und das ist halt die normale Hype-Welle, die es halt immer so existiert. Da war halt genau, Kickstarter war halt neu und jetzt ist Kickstarter halt Alltag geworden.
Genau, richtig.
Ich merke es ja an mir selber auch. Man wird ja so zugeballert mit neuen Kickstarter-Kampagnen. Da werden bestimmt auch viele Sachen dabei, die einen interessiert. Man merkt es ja auch aus der Konsumersicht selber, dass man einfach nicht mehr alles...
Absolut, ich kann das auch nachvollziehen. Nur es ist halt... Es gab halt diese Hype-Zeit, wo sozusagen auch Projekte unterstützt wurden, die es vielleicht einfach nicht verdient hätten oder die vielleicht einfach nicht... Ja. Nicht glaubwürdig waren oder die irgendwie, keine Ahnung, wo man sagt, oh Jungs, steckt da mal lieber keine Kohle rein, das kann nichts werden.
Ja, und schwarze Schafe gab es halt ja auch.
Genau, und jetzt sind eben Projekte da, wo man wirklich sagt, wow, die sind toll und die kriegen das auch hin und die sind absolut unterstützenswert und die kriegen halt keinen Bruchteil des Geldes zusammen, was halt irgendwelche wirklich schlechten Projekte vor einem Jahr gekriegt haben. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, der Hype ist vorbei, aber jetzt momentan ist es, glaube ich, ein bisschen in die andere Richtung ausgeschlagen, das Pendel. Jetzt wird es einfach zu wenig beachtet und jetzt wird es einfach den Leuten zu schwer gemacht, so ein Projekt irgendwie durchzuziehen. Und das ist schade. Da muss man einfach wieder so ein bisschen aus diesem Tal rauskommen, glaube ich.
Ja, es muss sich halt einpendeln. Jetzt ist halt gerade das Pendel in die andere Richtung. Genau. Ich habe es ja selber auch gemerkt, also auch hier, wenn ich im Superlevel-Chat bin, das sind bestimmt ein paar hundert Euro insgesamt in diesen Kickstarter-Kampagnen drin von Spielen, die halt noch, wenn überhaupt, nächstes Jahr irgendwann mal kommen. Ja,
ja, ja, absolut.
Also man merkt ja auch am eigenen Budget, dass man sich denkt, okay, ich halte mich jetzt mal zurück, ich kann nicht schon wieder irgendwie 20, 25 Dollar irgendwo hinschicken für was, was nicht mal klar ist, ob es überhaupt passiert und ob es überhaupt kommt.
Absolut. Ich sage ja auch nicht, man soll irgendwie jedes Projekt unterstützen, man soll da schon sehr drauf achten und sehr gucken, dass es gute Sachen sind. Aber wenn es eben gute Sachen sind, dann finde ich, haben sie auch Unterstützung verdient. So.
Und ich habe auch gemerkt, dass man sich so ein bisschen selber bremst, auch, dass man sagt, okay, das finde ich zwar eigentlich jetzt mal ganz interessant, aber es hat schon irgendwie auch, es ist kurz vor der Grenze und ja, weißt du, so dieses, die anderen werden es schon richten. So, es kann, ich kann es mir ja dann ja immer noch kaufen, wenn es dann auf Steam kommt, wenn es dann gut ist und so. Ja, ja. Apropos Steam und Bekanntheit, ihr habt es jetzt geschafft, das Funding Goal zu erreichen, ihr habt das Spiel jetzt fertig. Es ist jetzt ja quasi ein Boxed Game, aber ihr habt jetzt ja nicht die normalen Kanäle, die ein Publisher hat, um so ein Spiel nach dem Launch oder zum Launch bekannt zu machen. Mhm. Merkt ihr das? Ist das jetzt ein krasser Unterschied oder taucht ihr trotzdem in den Reviews und Kram auf?
Also wir haben in Deutschland mit Crimson Card zusammengearbeitet. Das ist ein Publisher, mit dem wir vorher schon die Vier-Chroniken zum Beispiel zusammen gemacht haben. Und die halt gesagt haben, sie hätten Interesse daran, das Spiel in Deutschland als Box sozusagen in den Laden zu stellen. Mhm. Und wir haben das dankbar angenommen, weil wir dann bei der Gelegenheit auch dieses ganze Kickstarter Rewards Produktionskram und so, von dem wir echt nichts verstehen, auf die halt irgendwie abwälzen konnten. Das heißt also, die haben sich darum gekümmert, dass die Boxen gemacht werden, dass die ganzen Taschen und Cappies und so, ich weiß, was es da noch gibt, so produziert werden. Und die haben halt eben dafür gesorgt, dass das Spiel auch in einer sehr schönen Box, wie ich finde, im Laden ist und gekauft werden kann. Und die kümmern sich auch um die PR in Deutschland. Also das heißt, in Deutschland ist es sozusagen so, als wäre es ein Publisher-Projekt im Prinzip, da müssen wir uns nicht drum kümmern.
Okay, und die engagiert man halt sozusagen als Dienstleister hier. Ihr bekommt
genau, richtig
den Auftrag, das zu drucken, das zu organisieren und das in die Läden zu kriegen und so weiter.
Mhm. Und international haben wir das halt nicht, da gibt's das nur digital und da müssen wir uns selber drum kümmern. Und da merkt man halt schon, dass es momentan relativ schwierig ist, an die Leute ranzukommen, was aber, glaube ich, nicht irgendwie an dem Projekt liegt oder nicht daran liegt, dass wir jetzt irgendwie klein sind, sondern ich glaube, das liegt vor allen Dingen an der etwas ungünstigen Zeit gerade, weil eben zwei Konsolen neu rauskommen, weil das ganze Weihnachtsgeschäft momentan angelaufen ist und halt irgendwelche super fetten Titel irgendwie promoted werden wollen und dass denen einfach die Zeit fehlt. Also wir haben halt ganz viele Leute, die uns zum Beispiel zur Kickstarter-Aktion unterstützt haben, zu denen wir Kontakt haben und die halt sagen, wir würden super gerne was machen und tun uns auch leid, aber wir haben absolut in den nächsten irgendwie, weiß ich, 2-3 Wochen keine Zeit, uns irgendwie mit irgendwas zu beschäftigen, weil wir nur uns auf die neue Konsolengeneration.
Promoter und PRle und so, ja.
Genau, richtig, auf die neue Konsolengeneration konzentrieren müssen. Und gut, ist natürlich ärgerlich, weil es ein bisschen schade, nur andererseits, wir haben das Spiel jetzt auch nicht darauf ausgelegt, jetzt irgendwie der Super-Hype am ersten Tag zu sein und danach interessiert es keinen mehr, sondern wir versuchen halt schon, das Spiel irgendwie langfristig am Leben zu halten, beziehungsweise langfristig irgendwie als Thema interessant zu halten, indem wir halt eben dass die DLCs veröffentlichen, die anderen Versionen veröffentlichen, die Konvertierungen und so weiter. Und wenn dann halt irgendjemand erst im Dezember irgendwie eine Review zum Spiel schreibt, ist es für uns auch okay. So. Ja.
Wobei aber die Spiele schon meistens sehr von diesen Launch-Wochen leben, ne?
Also viele das normalerweise ist das, ja, es kommt immer sehr auf die Spiele an. Also normalerweise ist das so. Allerdings, also die Spiele, die wir machen, so Adventure zum Beispiel, oder jetzt eben auch das rundenbasierte Strategiespiel, die sind nicht ganz so davon abhängig, weil das halt eher Spiele sind, die auch, ich sag mal, in 2 Jahren noch genauso gut sind. Weißt du, weil irgendwie so ein Adventure, das ist relativ zeitlos. Da passiert technisch nicht so viel, da passiert optisch nicht so viel, wie jetzt irgendwie bei irgendeinem Action-Adventure oder Shooter oder irgendwie sowas. Und irgendjemand, der heute Book of Unwritten Tales 2 kauft, Book of Unwritten Tales kauft, ist halt irgendwie, kann genau den gleichen Spaß damit haben, wie irgendjemand, der es vor 3 Jahren gekauft hat.
Ja, klar.
Insofern ist das für uns nicht ganz so tragisch.
Und gerade bei dem Kronos ist jetzt ja auch die Konkurrenz nicht so groß. Also wenn man irgendwie guckt und nach so einem runden Strategiespiel guckt, in dem Stile, dann gibt's da ja auch nicht allzu viel, oder?
Also richtig.
Das ist vielleicht euer Vorteil so ein bisschen. Eben. Eine Frage noch, die Nicht-DRM-Entscheidung ist bei Kickstarter ja quasi ja, wie soll man sagen, das gehört ja schon zum guten Ton, sage ich mal.
Ja.
Ja. Wie siehst du die Entwicklung so mit dieser ganzen DRM-Geschichte und Always-On-Kram? Ihr habt sehr explizit ausgewiesen, dass ihr es nicht macht oder nicht braucht.
Genau.
Ist aber ja als Spieleentwickler nicht immer so eine ganz einfache Entscheidung.
Nee, ist es nicht. Wobei, ich sag mal, das Problem ist halt, man kann keinen Kopierschutz machen, der irgendwie Leute davon abhält, das Spiel zu kopieren. Hm. Das geht einfach nicht. Was aber jeder Kopierschutz, egal wie schlecht er ist, halt irgendwie macht, er nervt die ehrlichen Kunden. So. Und dementsprechend haben wir halt gesagt, wir versuchen eher so eine Art soften Kopierschutz in Anführungsstrichen, indem wir sagen, wir liefern kostenlose Maps fürs Spiel, wir liefern DLC fürs Spiel, wir verbessern das Spiel laufen, wir versuchen das lange attraktiv und lange lange interessant zu halten. Und das ist so ein bisschen das, was wir bereit sind, mehr zu liefern. Aber dafür erwarten wir dann auch einfach, dass es gekauft wird und nicht kopiert wird. So, das ist vielleicht.
Und die Kontrolle darüber habt ihr dann mit den DLCs, Kram und Multiplayer, dass man sich halt einloggen muss, oder?
Das ist ja dann quasi. Ja, so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Ich glaube, das Ganze ist halt eher so ein bisschen dieses Witcher-Modell. The Witcher hatte ja auch keinen Kopierschutz. Die haben es auch sehr offensiv vertreten, dass sie keinen haben und haben dann eben das Spiel auch lange gepflegt, haben dann irgendwann noch diese Enhanced Edition rausgegeben, solche Geschichten. Mhm. Und das ist, glaube ich, was vielen Spielern imponiert hat oder was Spieler irgendwie gut fanden und was denen nicht geschadet hat, was die Verkaufszahlen angeht. Und was halt wir uns so ein bisschen als Vorbild genommen haben und gesagt haben, sowas in der Art, das versuchen wir jetzt auch mal. Müssen halt sehen, ob sich das am Ende auszahlt oder ob wir halt am Ende die Dummen sind. Aber mein Gefühl ist, dass es vielleicht auch nicht dramatisch besser ist oder wir jetzt dadurch irgendwie mehr verkaufen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir dadurch irgendwie erheblich weniger verkaufen. Wir sagen den Leuten halt einfach, pass auf, das ist ein gutes Spiel, das ist es wert. Und wir sind ein kleines Studio und da unterstützt uns bitte. Und ich glaube, dass die Leute, die drüber nachdenken, die kriegt man auch mit solchen Argumenten. Und diejenigen, die sowieso nicht drüber nachdenken, ob sie es kaufen, sondern das auf jeden Fall kopieren es natürlich trotzdem.
Was hältst du von so Kopierschutz in Anführungsstrichen, wie es zum Beispiel Game Dev Tycoon gemacht hat oder früher Siedler 2? Also, dass man das Spiel quasi ganz normal kopiert und auch das Spiel erleben kann, aber ab einem gewissen Punkt halt was passiert, was dich ausbremst oder wo das Spiel nicht weitergeht. Also, weiß nicht, ob du das mit Siedler 2 kennst, ja, ja, wo die Schweine aus der Mine kamen. Genau. Und Game Dev Tycoon hatten wir neulich, dass da wirklich du selber als Spieleentwickler quasi mit Kopierschutz zu kämpfen hattest und kein Geld mehr bekommst.
Das ist halt, das finde ich halt richtig großartig. Ich meine, so ich sag mal, wenn dann Spieler sozusagen im Forum irgendwie posten, was soll denn das, man kann dieses Spiel überhaupt nicht spielen, ich gehe unter, ich mache keine Kohle mit meinen Spielen, weil der ganze Kram nur raubkopiert wird. Und das ist der Kopierschutz für das Spiel, das hat dann doch schon eine besondere, das ist schon echt witzig. Also ja, wie gesagt, also
ihr hättet ja irgendwie was Ähnliches einbauen können, dass dann Ressourcen nicht mehr da sind oder dass die Einheiten, dass denn den Benzin ausgeht oder irgend sowas in der Art.
Also es wird immer kopiert werden. Mhm. Das lässt sich nie hundertprozentig vermeiden. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie niemandem geholfen, wenn man den ehrlichen Spielern das Spiel irgendwie verleidet, sondern ich glaube, es ist besser, den Leuten zu sagen, hey, pass auf, wir machen euch ein faires Angebot. Das ist es wert und wenn's geht, dann kauft es so, ne? Mhm.
Abschlussfrage, hat sich Blue Byte oder Ubisoft eigentlich bei euch gemeldet, weil ihr ja den Namen Battle Isle und so auch wirklich in der Kickstarter-Kampagne drin hattet? Oder gab es da irgendwie Leute, die gesagt haben, ihr seid aber nah dran oder ist das kein Problem?
Nee, nicht wirklich. Also wir haben damals mit dem alten Prototypen haben wir auch mit Ubisoft gesprochen und haben halt die gefragt, ob man daraus nicht vielleicht ein offizielles Battle Isle Neuauflage sozusagen machen will. Aber da gab es damals kein Interesse. Die ganze Rechtelage ist so ein bisschen undurchsichtig, weil die Namensrechte oder die Markenrechte wohl nicht bei Ubisoft oder Blue Byte liegen, ja, sondern
der Gründer irgendwie mitgenommen oder irgendwie sowas in der
Art. Ja, richtig, aber irgendwie die andere Rechte liegen da noch und so. Also ich glaube, die sind sich selber nicht ganz sicher, welche Rechte sie haben und welche sie nicht haben.
Und dann kann man es auch schlecht einklagen, stimmt, ja.
Ja, eben.
Aber man kann es gut durchaus als Hommage verstehen. Also ihr seid schon noch weit.
Ja gut, ich sag mal, das ist halt, also klar, man erkennt vielleicht schon Battle Isle 2 heraus, aber es ist eben auch nicht einfach eine Neuauflage von Battle Isle 2. Es ist halt schon viel Neues drin und auch viel aus anderen Spielen drin. Und es ist halt, ich sag mal, einfach unsere Version eines rundenbasierten Strategiespiels in der Zukunftswelt. So.
Ja, und es fühlt sich ja auch nicht retro an. Also es fühlt sich zwar, hat zwar viele Anleihen, aber es fühlt sich ja trotzdem wie ein modernes Spiel an.
Genau. Und insofern, also man kann auch in Deutschland Game Design nicht schützen lassen, sondern nur sowas wie Markennamen natürlich und Designs und sowas. Und davon ist ja auch nichts im Spiel.
Wunderbar. Dann kann man das Spiel nur auf Steam jetzt bekommen oder geht's auch direkt bei euch? Da gibt's ja dann auch immer noch Margen.
Man kann das Spiel direkt bei uns beziehen unter www.battle-worlds.com. Man kriegt es bei Steam, man kriegt es bei Good Old Games, bei Gamersgate und demnächst im App Store und alle möglichen Plattformen.
Und im Laden, oder? In Deutschland.
Und in Deutschland im Laden. Da die Special Edition ist wohl so gut wie ausverkauft. Es gibt wohl nur noch sehr wenige Exemplare. Wer die also haben will, muss schnell sein. Und die neue Edition gibt's, die normale Edition gibt's aber halt überall.
Wunderbar. Dann danke ich dir für das Gespräch. Ihr sitzt in Bremen, gell?
Genau.
Mhm. Gruß nach Bremen. Wenn ich mal dort bin, schaue ich mal vorbei.
Ja, mach das.
Und ich harre der Dinge, die da kommen. Und wenn ihr ein neues, großes Projekt oder irgendwas ankündigt, bist du natürlich gerne wieder eingeladen, hier das vorzustellen und dass wir uns wieder unterhalten.
Wunderbar, das machen wir.
Wunderbar. Dann freue ich mich auf eventuell vielleicht mal ein Multiplayer-Match. Ich muss die Kampagne noch durchkriegen, aber dann fordere ich dich, glaube ich, mal heraus.
Ja, das machen wir. Sag Bescheid.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jo, bis dann. Ciao.